Wir schaffen das. Ein Satz, wo in den letzten Jahren vor allem eine Frau prägt hat. Die Rede ist von der deutschen Bundeskanzlerin, der Angela Merkel. Und sie hat den Satz verwendet in Bezug auf die Flüchtlingskrise. Sie hat damit gemeint, wir schaffen das als Volk, als Land, als Nation, als EU, mit diesen Flüchtlingsströmen, die kommen, umzugehen. Vor ca. 3.500 Jahren hat es schon mal jemanden gegeben, der diesen Satz geprägt hat. Besser gesagt, zwei junge Männer. Der Josua und der Kaleb. Sie haben auch ein Volk überzeugen, dass sie etwas schaffen als Volk. Aber im Unterschied zu Angela Merkel haben sie gesagt, wir schaffen das mit Gottes Hilfe. Heute in der Predigt soll es darum gehen, wie wir in scheinbar ausweglosen Situationen uns verhalten können, wie wir handeln können und wie wir mit schwierigen Lebensumständen auch fertig werden können. Dazu möchte ich gerade den Bibeltext noch lesen. Es ist ein kleiner Ausschnitt aus dieser Geschichte. Der steht im 4. Mose 14, 6 bis 9 für die, die mitlesen wollen. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephune, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israels, das Land, das wir durchzogen haben und es ausgekundschaftet haben, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nun empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet euch nicht fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Die Josua und der Kaleb sind zwei von den 12 Kundschafter gewesen, die das Land durchzogen haben, 40 Tage lang, und geschaut haben, was in dem Land so schön gibt. Sie sind aufgestanden, nachdem die andere Zeit gemeint, das Volk Israel richtig aufgeheizt haben, so wie wir es gerade vorher gesehen haben. Und sie haben Autorität gehabt, sie haben ihre Kleider verrissen. So, ich habe das mega cool gefunden, so wie ihr gerade das gezeigt habt. Und sie haben dem Volk nochmal das Land abgerissen. Und sie haben das Volk gewarnt, sie haben es umstimmen wollen. Fallet nur nicht ab von Gott. Sie sind richtig traurig gewesen. Und ihrer Trauer haben sie versucht, das Volk umzustimmen. Aber sie haben leider keinen Erfolg gehabt, wenn man weiterlesen. Wie wir gerade gesehen haben, die Gemeinde Israel hat sie nachher wollen steinigen. Aber ich denke, wir können etwas daraus lernen. Gott kann Trauer und Wut dazu brauchen, bei uns ein Umdenken zu gestalten. So wie der Josua und der Kaleb traurig und erschüttert und wütig sie sind über Gotteslästerung und den Kleinglauben vom Volk, so kann genau Gott auch unsere Trauer und unsere Wut dazu brauchen, dass wir in unserem Verhalten ein Umdenken haben. Gott möchte, dass wir so leben, wie es ihm gefällt. Und die Ruhe in einer Situation kann uns wieder auf den richtigen Weg führen. Ich würde euch das an einem ganz kleinen Beispiel veranschaulichen aus meinem Leben. Ich hatte lange Zeit Mühe, mich so anzunehmen, wie ich bin. Und irgendwann hat Gott mir so eine tiefe Trauer und Wut darüber geschenkt. Und in dem Moment habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen. Wieso liebt Gott mich? Was denkt Gott über mich? Weshalb ist es wichtig, dass ich mich selber annehmen kann? Gott hat durch die Trauer bei mir etwas bewirkt. Ich habe die Schönheit von Gott entdecken dürfen. Und meine Trauer hat das Umdenken bewirkt. So kann ich jetzt da vor euch stehen und bewusst sagen, ich bin ein Ebenbild Gottes. Und Gott, was Gott geschaffen hat, ist gut. Gott benutzt Situationen in unserem Leben, um uns zum Umdenken zu bewegen. Wo stehst du momentan? Benötigst du auch die ganz spezielle Trauer? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du ein Umdenken brauchst? Vielleicht hast du irgendwelche Sünden, die du schon lange in deinem Leben tolerierst und eigentlich loswerden willst. Oder irgendwelche Lebensumstände, in denen du steckst. Ich möchte dir Mut machen, wirklich die Sachen anzupacken und in diesen Sachen auch die Lösung von Gott zu finden. Wir haben nachher auch noch die Möglichkeit vom Gebet, im Gebetsdienst für all die, die Gebet gerne in Anspruch nehmen wollen. Und so können wir dann auch nämlich in dieser Situation, in der wir stecken, sagen, das schaffen wir mit Gottes Hilfe. In dieser Geschichte wird klar, dass das Volk oder die Kundschafter keine Einheit hatten. Es haben sich zwei Parteien gebildet und die haben sich nicht einfach nur stehen lassen und ignoriert, sondern sie haben sich bekämpft. So weit gegangen, dass man den Kaleb und den Josua hat wollen steinigen. Und da ist ein Problem, wenn wir keine Einheit mehr haben. Ich habe mir überlegt, warum ist denn Einheit überhaupt so wichtig? Beim Volk hat die Uneinigkeit sie in Schwierigkeiten gebracht, in sehr große Schwierigkeiten, in riesige Probleme. Die Uneinigkeit hat für das Volk nämlich bedeutet, dass sie 40 Jahre lang in der Wüste umherwandern und dass die meisten vom Volk das verheißene Land nicht gesehen werden. Wenn das Volk keine Einheit hat, hat das verheerende und vernichtende Auswirkungen. Und deshalb ist es wichtig, dass man die Einheit hat. Dass das Volk die Einheit hat von Gott, dass wir als Gemeinde Einheit haben oder auch in der Ehe eine Einheit haben. Das ist so entscheidend. Und wenn man sich das mal genau anschaut und sich fragt, warum ist die Einheit denn so entscheidend? Dann finden wir im Neuen Testament eine ganz einfache Antwort, nämlich im Johannesevangelium im Kapitel 17 lesen wir, dass die Einheit durch die Gemeinde Gott zeigen soll. Die Einheit vom Volk Israel hat den anderen Völkern rundherum zeigen können, wer Gott ist und wie gross Gott ist. Die Einheit von unserer Gemeinde kann zeigen den anderen Menschen rundherum, wer Gott ist, wie Gott ist und wann er für uns tun hat. Und Einheit in der Ehe, die Ehe symbolisiert ja die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Wie können wir konkret zur Einheit kommen? Einheit ist ein hartes Stück Arbeit. Sie fällt nicht einfach so vom Himmel ab. Gott hilft uns dabei, aber es ist wichtig, dass wir auch unseren Teil tun. Ich weiss nicht, einige von euch können sich vielleicht noch an eine Situation erinnern, wo wir als Gemeinde vor ca. 3 Jahren erlebt haben. Es ist grob gesagt um Träume gegangen. Wir haben Räumlichkeiten hätten wir gehabt und das ist um Abstimmung gegangen und wir haben keine Einheit in der Gemeinde gehabt. Und die Gemeindeleitung hat in dieser Situation mit viel Weisheit reagieren müssen. Sie haben Gespräche gesucht, sie haben versucht, die Situation zu entschärfen. Sie haben einen Termin nach dem anderen gehabt. Und ich glaube, so ziemlich jeder von der Gemeindeleitung ist auf dem Zahnfleisch gelaufen. Aber die Bemühungen haben sich gelohnt und Gott hat eingegriffen und hat uns als Gemeinde Einheit geschenkt. Wir dürfen einheitlich für die neuen Räume stimmen und wir dürfen einheitlich für den Lukas und Annika als neues Pastoren-Ehepaar stimmen. Und so hat Gott in einer scheinbar ausweglosen Situation eingegriffen und uns Gelingen geschenkt. Das bedeutet konkret, dass Einheit suchen mega wichtig ist, weil andere Menschen durch unsere Einheit Gott erkennen können. Und manchmal ist es ein hartes Stück Arbeit, so wie die Gemeindeleitung wirklich hat müssen ackern. Aber es ist auch wichtig, dass wir die Weisheit haben. Ich habe vorher gesagt, die Gemeindeleitung hat mit viel Weisheit reagiert. Im Jakobusbrief, im 1. Kapitel, lesen wir, dass wir um die Weisheit bitten sollen für schwierige Situationen und Gott uns sie geben wird. So wie die Gemeindeleitung um die Weisheit dazumals beten hat, brauchen wir auch immer wieder Weisheit, um in die Einheit hineinzukommen. Ein weiterer Punkt. Die Gemeindeleitung hat in dieser Situation viel Gespräch geführt. Wenn die Ehe oder andere Beziehungen gerade nicht so laufen, wie man denkt und die Einheit fehlt, dann ist es zentral, dass wir das Gespräch suchen. Weil im Gespräch können wir den anderen auch viel besser verstehen. Wenn man miteinander schwätzt und versucht, einander zu verstehen, dann kommt man viel schneller wieder in die Einheit inne. Weißt du, der Unterschied zwischen Josua und Kaleb und den anderen 10 Kundschafter waren? Die 10 Kundschafter haben die grossen Städte gesehen. Die dicken Mauern. Und die grossen Leute und das Volk und haben gesehen, die sind stark. Das schaffen wir niemals. Das können wir nicht schaffen. Und der Josua und der Kaleb, die haben die guten Früchte gesehen. Das Land, wo fruchtbar ist, haben sie gesehen. Klar haben sie auch die grossen Städte gesehen. Und die Mauern und das starke Volk. Aber das Zentrale ist nämlich, der Josua und der Kaleb haben die Stadtmauern und die Städte und die Menschen durch Gott durch angeschaut und haben gesehen, es ist nur durch Gott möglich. Und Gott wird uns Gelingen schenken. Im Hebräerbrief, im Kapitel 12, lesen wir, dass wir auf Jesus, den Anfänger und Vollender im Glauben, schauen sollen. Konkret geht es dort im Kontext darum, dass wir die Sünde ablegen sollen und im Weg vom Leben, im Lauf vom Leben, mit dem Blick auf Jesus ins Ziel laufen. Und genau das ist ein springender Punkt. Der Josua und der Kaleb haben auf das geschaut, was Gott kann. Und wir sollen auch auf das schauen, was Gott kann. Wir sollen auf Jesus, den Anfänger und Vollender vom Glauben, schauen. Ich möchte dir Mut machen, das so zu machen, auf Jesus, den Anfänger und Vollender vom Glauben zu schauen. Denn so können wir Herausforderungen meistern. Manchmal brauchen wir wie der Josua und der Kaleb eine neue Perspektive. Weg von dem, was wir Menschen nicht können, hin zu dem, was Gott möglich ist. Dort kann uns helfen, wenn wir einmal unser eigenes Leben hineinschauen und die Herausforderungen, die wir in unserem Leben schon gemeistert haben, mit Gott zusammen. Das Volk Israel hat so viel mit Gott erlebt. Und trotzdem ist ihr Glaube nicht gross genug gewesen. Dabei hat Gott das Volk Israel aus der Sklaverei rausgeführt. Er hat sie rausgeführt aus der Sklaverei in die Freiheit. Und sie haben nichts anderes zu tun als zu motzen. Sind wir nicht auch oft so wie das Volk Israel? Gott hat uns nämlich auch aus der Sklaverei befreit. Aus der Sklaverei von der Sünde und vom Tod. Und trotzdem glauben wir manchmal nicht, dass Gott gut ist und dass er es gut macht. Wenn du mal betrachtest, aus was für einem Sumpf Gott dich rausgeholt hat. Also wenn ich mein Leben anschaue, ich sehe mehr als nur ein Erlebnis oder als nur ein Eingreifen von Gott. Genau wie die Israeliten hat Gott bei mir schon oft eingegriffen und ich glaube bei jedem von euch. Und so fällt es dir auch leichter, wenn du das betrachtest, dann fällt es dir leichter, auf Jesus, den Anfänger und Vollender vom Glauben zu schauen und so die neue Perspektive zu bekommen. Mir hat konkret ein Gebetstagebuch geholfen. Das Tagebuch ist auch etwas. Und dort halte ich immer wieder fest, was Gott in meinem Tag macht. Und wenn ich das wieder durchgehe, dann sehe ich so viele Sachen, was Gott in meinem Leben macht. Und so merken wir auch immer wieder, dass wir es schaffen mit der Hilfe von Gott. Mein nächster Punkt, lehn dich nicht gegen Gott auf, sondern vertraue auf sein starkes Eingreifen. So, das Volk hat immer wieder gegen Gott gemurrt. Und aus ihrem Handeln lesen wir, dass sie nicht davon überzeugt sind, dass Gott gut mit ihnen meint. Und genau da ist die entscheidende Frage. Glauben wir, dass Gott 100% gut ist? Sind wir davon überzeugt, dass Gott wirklich gut mit uns meint? Wir lehnen uns oft gegen Gott auf, hören nicht auf ihn und seine Gebote und rebellieren gegen Gott. Warum? So wie das Volk Israel glauben wir manchmal nicht, dass es Gott gut mit uns meint. Wir haben irgendwie kein Vertrauen in Gott. Wir haben manchmal das Bild von Gott wie ein Chef, der hinter dem Ecken steht und nur darauf wartet, bis wir wieder irgendeinen Fehler machen. Wir haben ja auch unter uns Polizisten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also es gibt ja den Spruch, die Polizei, dein Freund und Helfer. Ich frage mich, wieso habe ich immer Angst, wenn ich im Rückspiegel Polizei sehe? Wieso habe ich das Gefühl, die nehmen mich jetzt gerade raus und geben mir wieder einen Bus? Sie sind ja mein Freund und Helfer. Das erste Mal, wo ich geblitzt worden bin, da ist so etwa 3 Monate, nachdem ich die Autoprüfung hatte. Und da war eine totale Rebellion gegen das Strassenverkehrsgesetz. Ich habe in der Fahrschule gelernt, dass wenn man von außerorts kommt und das Schild 50 kommt, dass man beim Schild 50 fahren muss. Und nicht noch 60 oder 70. Und dann ausrollen lassen. Und dann habe ich immer gesagt, gut, aber wenn ich von innerorts nach außerorts fahre, dann ist dort das Schild 80 und dann bin ich auch beim Schild 80. Und dann ist 150 Meter vorher ein Blitzer gestanden. Und nicht mal zu Unrecht, weil es war noch ein Fußgängerweg dort und es war eigentlich schon eine gefährliche Situation. Aber ich habe mich unbedingt gegen das Strassenverkehrsgesetz auflehnen müssen. Ich habe das Gesetz nicht als gut befunden. Und genau so denken wir manchmal auch von Gott. Wir denken nicht an Gott, unseren Freund und Helfer, sondern wir denken an Gott, wo es nicht immer so ganz gut mit uns meint. So wie die Polizei, die bei mir im Rückspiegel auftaucht und ich habe schon wieder Angst. Wenn du mit Jesus unterwegs bist und in dein Leben schaust und wenn ich in mein Leben schaue und schaue, was Gott seit meiner Bekehrung getan hat, dann komme ich nur zu einem einzigen Schluss. Dass es Gott 100% gut mit mir meint. Und auch mit dir. Und dass keins von meinen Problemen zu gross ist. Dass kein finanzielles Problem zu gross ist. Kein Eheproblem sind für Gott zu gross. Oder deine Kinder, die manchmal schwer erziehbar sind. So einer bin ich auch gewesen. Oder deine Krankheit. Oder in dieser Sucht, in der du steckst. Nichts ist zu gross oder zu schwer für Gott. Vertrau auf sein starke Eingriffe in deiner Situation, in der du steckst. Schau in dein Leben zurück und schau in die Bibel. Und du wirst erkennen, dass Gott zu 100% gut mit dir meint. Ich kenne eine Familie, die haben ein weiteres Kind erwartet und im Verlauf der Schwangerschaft gibt es Untersuchungen und es wird festgestellt, dass das Kind wird behindert auf die Welt kommen. Und der Vater, der Mann, hat das nicht verstehen können. Er hat nicht verstehen können, wieso macht Gott so etwas. Er hat mit Gott gehadert. Er war verzweifelt und hat nicht mehr geglaubt, dass Gott gut mit ihm meint. Er hat sich zurückgezogen und mit Gott gerungen. Weshalb muss das gerade mir passieren? Aber der Mann ist zu einem Entschluss gekommen. Er hat sich entschieden, dass Gott auf Gott zu vertrauen und dass Gott 100% gut mit ihm meint. Und das Kind ist auf die Welt gekommen. Und der Mann ist wegen dem Kind ist sein ganzes Leben völlig entschleunigt worden. Und das war genau das, was er gebraucht hat. Manchmal sehen wir erst später, was Gott in unserem Leben tun will. Aber das Wichtige ist, dass wir 100% auf ihn vertrauen. Auch wenn ich krank werde, wenn ich Krebs bekomme und Gott mich nicht heilt, auch dann ist Gott gut. Und mit dem Wissen können wir sagen, das schaffen wir mit Gottes Hilfe. Wenn ich mich in dieser Geschichte identifizieren soll, dann würde ich mich, glaube ich, mit diesen 10 Kundschaftern identifizieren. Ich habe oft auch so ein Vertrauen wie die 10 Kundschafter. Aber wir haben in dieser Geschichte gesehen, was Gott bewirken kann. Und wichtig dabei ist, dass wir auf sein starkes Eingreifen vertrauen. Wir sollen auf Gott schauen, konkret auf Jesus und sein Opfer am Kreuz. Und so können wir auch den Herausforderungen getrost entgegensehen. Wir schaffen das mit Gottes Hilfe. Ich will beten. Jesus, ich danke dir, dass du immer bei uns bist. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder die neue Perspektive schenkst, dass wir die Herausforderungen durch dich anschauen und durch dein Opfer am Kreuz. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder den Glauben schenkst, dass du es 100% gut mit uns meinst. Amen.